Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe einen eurer absoluten Lieblingsgäste hier. Ich verrate euch ein Geheimnis, er ist auch einer meiner Lieblingsgäste, Leon Wankum. Servus, Leon.
Servus, Nico.
Wir sprechen heute über die Geltigkeit von Bitcoin, wie Bitcoin sich zum neuen Standard entwickelt und wie das geschieht durch die spekulative Attacke, die jetzt in den Treasury Companies stattfindet. Wir sprechen über die Dinge, die uns ein bisschen Sorgen bereiten, was jetzt passieren könnte im Bärenmarkt, aber auch, warum all das logisch ist und welche neuen Welten sich da auftun, auch wie Leons Gedankengang sich also schon lange in Bitcoin mit der Zeit verändert hat, eben in Richtung weg, bisschen vom Zahlungsmittel hin zum Wertspeicher und warum das alles Sinn macht, warum das alles reinpasst, auch in die Theorie der österreichischen Schule der Nationalökonomie. Und wenn ihr der Meinung seid, es passt noch ein bisschen Bitcoin in euer Portfolio, dann schaut doch rein bei Coinfinity, nutzt den Code, was Bitcoin bringt, spart euch diese 21% in den ersten 6 Monaten, stackt Bitcoin, macht potenziell einen Sparplan, gibt es auch eine Wolle zur Eigenverwahrung. In der App ist alles drinnen. Coinfinity.co. Code, was Bitcoin bringt. Und jetzt geht's los mit Leon Wankum. Herzlich willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt. Leon Wankum. Servus.
Servus, Nico.
Ich freue mich, dass du wieder da bist. Du bist weit gereist, habe ich gehört. Warst gerade erst in Amerika.
Korrekt. Ich freue mich, hier zu sein. Ja.
Hey, ich freue mich immer, wenn du da bist. Wir machen gleich wieder ein paar Folgen am Stück, deswegen müssen wir uns nicht stressen. Aber jetzt reden wir mal über aktuelle Marktlage, Treasury Companies, Bitcoin-Immobilien ist natürlich dein Thema. Du hast gesagt, dass in Amerika ist dir aufgefallen, dass immer mehr traditionelle Investoren langsam ins Bitcoin-Thema hineinkommen.
Mhm. Ja, das ist mir aufgefallen, definitiv. Das hat gute und negative Aspekte. Ich habe das Gefühl, Bitcoin findet die Menschen immer auf Arten und Weisen, wie die Menschen das brauchen. Also für Bitcoiner wie für uns ist es klar, Bitcoin in Self-Custody und alles andere macht eigentlich fast keinen Sinn. Aber es gibt eben einige Individuen und insbesondere Institutionen, die aufgrund von fehlender Regulatorik oder fehlender regulatorischer Klarheit einfach da war ein Vertrauensverlust. Mhm. Auch gewisse Märkte, die auch an Amerika gebunden sind. Also der amerikanische Markt ist ja zum einen am Japan gebunden und auch nach Europa. Die Verbindung zwischen Europa besteht insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg, aber auch Woodrow Wilson, der hat auch viel Zeit in Europa nach dem Ersten Weltkrieg verbracht, also der Präsident Amerikas zu Zeiten des Ersten Weltkriegs. Und jetzt gerade trennt sich das auch natürlich wieder so ein bisschen, aber trotzdem ist es so, dass gewisse Märkte wie Japan und Europa Amerika angeschlossen sind. Und insbesondere in Japan aufgrund von Mt. Gox, einer der größten Bitcoin-Exchanges, der, ich glaube, 2014 oder 2015 war es, gehackt wurde. Vielleicht
es war nicht 15, es muss 14 gewesen sein, vielleicht sogar Ende 13, dass es die Probleme schon losgegangen sind. Mhm. Sollte man vielleicht eine kurze Geschichtsstunde machen, also Mt. Gox war damals eigentlich die einzige Bitcoin-Börse und die wurde gehackt, bestohlen. Da hat es eine Zeit lang geheißen, ja, das kommt immer wieder zurück, das Geld kommt immer wieder zurück. Berühmter Auftritt damals von Bitcoin Jesus, wie heißt der, Roger Ver, genau. Ja, ich habe mir das angesehen, es ist alles Geld da und so. Und da war der erste Moment, wo die Leute festgestellt haben, ja, shit, mein Geld ist weg.
Mhm, genau. Und aufgrund dessen gab es einen Vertrauensverlust seitens Bitcoin. Und Bitcoin wurde in Japan sehr stark reguliert. Wenn du Bitcoin kaufen möchtest, musst du deine physische Adresse per Brief bestätigen und es gibt eine 50%ige Steuer. Also das ist die persönliche Einkommensteuer auf Bitcoin. Das ist die höchste Besteuerung global, meines Wissens nach. Und das heißt, die letzten fast 10 Jahre ist Bitcoin an vielen Menschen einfach vorbeigegangen, weil insbesondere in traditionellen Märkten wie Japan die Menschen eben doch das tun, was ihnen erlaubt oder untersagt ist.
Und ganz besonders in Japan.
Rein
gesellschaftlich, so wie ich das einschätze. Ich bin jetzt kein Experte, aber das sagt man ja so über die Japaner, dass sie brav sind im Grunde. Ja.
Genau, und da gibt es natürlich den bekannten Fall von Metaplanet. Metaplanet ist eine Hotelfirma, die wurde 1999 gegründet. Mhm. Ich finde das insbesondere interessant, weil ich komme hier aus der Projektentwicklung. Und das, was Metaplanet macht, ist eigentlich die logische Konsequenz der Digitalisierung von Wert und auch der Entfinanzierung der Assetklasse Immobilie. Und ich erkläre vielleicht einmal ganz kurz, wieso das so ist. Metaplanet hat 1999 in Thailand angefangen, Hotels zu betreiben. Und dann ist der Gründer, Simon Gerovich, ein Australier mit taiwanesischen Wurzeln, der aufgrund des Jobs seines Vaters, der war Diplomat und die sind viel gereist. Und in den 80er Jahren hat er Zeit in Japan verbracht, ist dann nach Amerika gegangen, hat in Harvard studiert, ist zurückgegangen nach Asien, 1999 in Thailand, Red Planet gegründet. Damals hieß die Company noch Red Planet. Und dann ist er zurückgegangen nach Japan und hat den Einstieg in den japanischen Markt von Red Planet organisiert. Und dann zu Covid ist das Geschäft stehen geblieben. Und eigentlich stand die Firma Red Planet Japan kurz vor der Pleite. Und dann hat er sich ungefähr vor einem Jahr, das ist die bekannte Geschichte, dazu entschieden, die Hotels zu verkaufen. Das waren ungefähr 29 Stück. Ein Hotel haben die behalten. Das Geld wurde in Bitcoin gesteckt. Und dann, das war aber ein Zufall, ist denen aufgefallen, dass aufgrund der hohen Besteuerung von Bitcoin in Japan, deren Aktie, die ja ein Bitcoin-Proxy ist, interessanter für Investoren ist, als Bitcoin selber zu kaufen. Der Grund ist folgender. Wenn man eine Aktie hält von einer Firma, die Bitcoin hält, muss ich nur Kapitalertragssteuer zahlen. Das ist ungefähr die Hälfte und weniger als die Hälfte als von der Einkommensteuer. Wenn ich jetzt aber diese Aktie in meinem NISA-Account in Japan halte, das ist ein Rentenaccount.
So wie 401k und das, was wir in Deutschland und Österreich nicht haben.
Genau, das, was wir leider nicht haben, wie 401k in Amerika, kann ich bis zu 15.000 Euro im Jahr, meine ich, können die Menschen gerne nochmal zu Hause prüfen. Ich bin kein Experte für den japanischen Finanzmarkt. Das sind die Informationen, die ich habe aus den Interviews. Steuerfrei diese Aktie halten. Mhm. Und sie können sich auch noch dagegen Geld leihen, um mehr Aktien zu kaufen. Das ist dieses Margin Trading. Das heißt, über Metaplanet hat der japanische Markt und die japanischen Investoren einen Weg gefunden, um Exposure zu Bitcoin zu bekommen, steuerfrei. Das, in Deutschland bräuchte man das gar nicht, weil man in Deutschland Bitcoin steuerfrei kaufen kann. Und wenn man es 12 Monate hält, sind keine Steuern zu zahlen auf Bitcoin. Das heißt, wenn man in Deutschland Bitcoin kauft, Bitcoin hält und 12 Monate wartet, sind auf die Zugewinne keine Steuern zu zahlen.
Dann ist das vielleicht jetzt mal eine erste Antwort auf die Frage, warum eben in Deutschland bisher keine große Bitcoin-Treasury-Company aufgetaucht ist.
Genau.
Weil der Need im Grunde noch nicht wirklich da ist aus der Sinne des Marktes. Es kann sein, dass eine Firma sagt, wir wollen uns mit Bitcoin absichern, aber der Markt verlangt nicht nach einem Proxy.
Das ist korrekt. Und ich glaube, das kann sich auch in der nächsten Legislaturperiode ändern, wenn Bitcoin besteuert werden sollte. Wenn die Haltedauer vielleicht auch verlängert wird auf 3 Jahre oder auf 5 Jahre oder vielleicht auch auf 10 Jahre wie Immobilien, dann wäre der Use Case einer Bitcoin Treasury Company in Deutschland interessant.
Aber auch nur, wenn die anders besteuert werden würde, sonst wäre, also aus Marktsicht.
Weil genau, genau.
In Österreich wird ja Bitcoin auch gleich mit Aktien besteuert. Das heißt, es gibt jetzt, da, was das betrifft, nicht unbedingt eine Nachfrage.
In Deutschland ist die persönliche Einkommensteuer, die auf Bitcoin gezahlt wird. Das heißt, wenn ich Bitcoin halte und dann unter 12 Monaten verkaufe, ist es nicht die Kapitalertragssteuer, die zu zahlen ist, sondern es ist die persönliche Einkommensteuer, die wesentlich höher ist. Wenn ich über ein Jahr halte, dann fällt gar keine Steuer an. Mhm. Und daher wäre es in Deutschland tatsächlich möglicherweise sinnvoll, und es würde Nachfrage für solche Aktien geben, wenn in der nächsten Legislaturperiode beispielsweise gesagt wird, ihr müsst Einkommensteuer zahlen, wenn ihr 3 Jahre Bitcoin haltet oder dergleichen.
Wenn nur die Haltefrist verlängert wird. Aber das ist eben bei uns, gab es das auch. Und dann wurde eben umgestellt auf ganz normale Kapitalertragssteuer. Und ich glaube, es ist auch, einerseits kannst du es natürlich gut argumentieren, dass es Blödsinn ist bei Bitcoin, weil es ja ein digitaler Rohstoff ist. Mhm. Andererseits ist es natürlich aus reiner staatlicher oder auch Investorensicht irgendwie auch logisch, dass man es behandelt wie ein Wertpapier.
Genau, genau. Und das ist jetzt der Marktplatz Japan. Und der Marktplatz Japan stark an den Marktplatz Amerika gekoppelt ist und Europa auch, glaube ich eben, dass dieses Bewusstsein dafür, was Bitcoin ist, langfristig auch nach Deutschland kommen wird. Und das ist nicht das Halten von Bitcoin in Self-Custody, über das wir gerade sprechen. Mhm. Worüber wir gerade sprechen, ist eigentlich eine Preisexposure zu Bitcoin. Da das Geld schon seit so vielen Jahrzehnten kaputt ist bei uns, findet die Adaption von Bitcoin nicht primär über das Halten von Bitcoin an sich und das Nutzen von Bitcoin als Zahlungsmittel statt, sondern der Preis von Bitcoin ist etwas, das eine Art Standard gibt. Und dieser Standard ist ein neuer monetärer Standard, an denen sich andere Anlageklassen anpassen müssen. Mhm. Das bedeutet, ein Investor beispielsweise in Japan, der ein großes Vermögen verwaltet, der passt sich an die Regulatorik an. Das heißt, der beschäftigt sich gar nicht mit Bitcoin, wenn Bitcoin regulatorisch schwierig zu kaufen und zu halten ist. Wenn der jetzt aber sieht, da gibt es eine Firma, die eine bessere Performance hat als meine Firma, wird er anfangen, sich damit zu beschäftigen. Das in den USA ist das ähnlich. Das Problem ist jetzt aber, die selbstsouveränen Eigenschaften von Bitcoin, die das Halten von Bitcoin in Eigenverwahrung mit sich bringt, spielen hier leider keine Rolle. Aber Bitcoin findet die Menschen da, wo sie es brauchen. Und über die Zeit gehe ich davon aus, dass die selbstsouveränen Eigenschaften von Bitcoin, die grundlegende Philosophie von Bitcoin und auch die ökonomischen Grundprinzipien, auf denen Bitcoin funktioniert, den Menschen einleuchten, sobald sie 3 bis 5 Jahre sehen, wie Produkte, die an Bitcoin geknüpft sind, preislich performen.
Wir betrachten das ja dann auch oft aus einer Perspektive der Sorge oder der Angst, dass die Leute weggehen von dem selbstsouveränen Halten, von deren eigenen Schlüsseln und dass sie quasi die Message von Mt. Gox vergessen. Mhm. Man darf aber auf der anderen Seite auch nicht vergessen, wenn Bitcoin, so wie du sagst, über diese ganzen verschiedenen Kanäle, egal ob das jetzt MetaPlanet ist oder MicroStrategy, wenn das wirklich als neuer monetärer Standard, als neuer Benchmark etabliert wird, auch an den traditionellen Märkten, dann ist es ja quasi noch mehr wert, dieses Asset auch souverän halten zu können.
Und korrekt.
Unabhängig von diesem Markt es halten. Das heißt, beide Varianten von Bitcoin, der Peter Kotosek würde sagen, die white-gelisteten und die nicht-white-gelisteten Varianten, leben eigentlich in einer Synergie zueinander. Da ist dann die Frage, was ist das bessere Verhältnis, aber das wissen wir noch nicht.
Das wissen wir noch nicht, das wird sich noch herausstellen für mich persönlich. Ich würde niemals einen Satoshi verkaufen, um die Aktie einer Bitcoin Treasury Company zu kaufen. Weil ich die selbstsouveränen Eigenschaften von Bitcoin bevorzuge und das ist der Grund, warum ich Bitcoin halte und mich mit Bitcoin beschäftige. Aber bei anderen Personen, bei Investoren oder bei Unternehmen, die einfach ihr Einkommen vor der Inflation schützen wollen, da sind solche Produkte eben hilfreich und führen langfristig auch dazu, dass sie sich erst mit der Frage beschäftigen, was ist Bitcoin?
Ja. Es gibt ja da sozusagen diesen Kernvorwurf, der jetzt kommt auch bei den Bitcoin Treasury Companies, mehr oder weniger Bitcoin Treasury, das sind die neuen Shitcoins. Mhm. Ja, weil man versucht tatsächlich, zumindest wir, also diejenigen, die quasi aus dem Bitcoin-Markt kommen, wenn die Bitcoin Treasury Companies kaufen, dann machen sie es wahrscheinlich um, entweder weil sie Gefäße haben, so wie ein 401k oder in Japan, wo man an, unter Anführungszeichen richtige Bitcoin gar nicht rankommt, oder um Bitcoin outzuperformen.
Ja.
Und das ist quasi immer die Rolle von Krypto gewesen. Mhm. Aber gleichzeitig muss man auch dazu sagen, und darauf will ich eigentlich hinaus mit dir jetzt, und das möchte ich mit dir besprechen, weil du ja auch aus dem Immobiliensektor kommst und Immobilien wurden als Wertspeicher genutzt und so weiter. Wenn ich als Anleger mich entscheide zwischen Bitcoin, einer Bitcoin Treasury Company oder einem S&P 500 und ich mache es nur, um mich A, vor der Inflation zu schützen und B, mein Geld zu investieren, dann ist es ja nicht so, dass ich beim S&P 500 dann jetzt zu den, da bin ich auch kein Warren Buffett. Da kaufe ich auch einfach nur ein Wertpapier, in dem dann 500 Firmen drinstecken und die Sache hat sich und ich beschäftige mich auch nicht damit.
Mhm. Ja, korrekt. Ist ein sehr komplexes Thema und deine Aussage ist eigentlich nicht verkehrt. Du hast ja gesagt, Bitcoin Treasury Companies scheinen die neuen Shitcoins zu sein und da ist ja auch was dran. Denn es gibt ein Element der Spekulation bei den Bitcoin Treasury Companies, das negativ ist. Auf der anderen Seite ist Spekulation natürlich. Also Spekulation findet immer statt. Wenn Leute sagen, Bitcoin ist ein Spekulationsgut, ja, korrekt.
Ja. Yeah.
Das ist richtig,
yeah,
weil wir Menschen immer spekulieren. Aber der Vorteil, wenn wir jetzt auf Bitcoin spekulieren, ist, dass wir nicht mehr beispielsweise in Immobilien spekulieren müssen. Und ich habe eben gesagt, dass MetaPlanet die logische Konsequenz der Entfinanzierung der Assetklasse Immobilien ist. Und was meine ich damit? Vor einiger Zeit habe ich mich hier hingesetzt und wir haben darüber gesprochen, was ist das monetäre Premium, was in Immobilien steckt. Und das ist der Teil des Geldes, der in Immobilien investiert ist, nicht weil sie einen Nutzwert haben, weil man da drin wohnen kann, sie vermieten kann oder sie zur Produktion nutzen kann. Das ist der Teil, der dort investiert ist, weil Menschen Geld speichern wollen, weil unser Geld, Fiat Money, mit der Zeit an Wert verliert aufgrund der Vermehrung. So. Das heißt, wenn wir anfangen, in Immobilien zu spekulieren, gibt es negative Auswirkungen. Die Mieten steigen, Lebenserhaltungskosten steigen. Wenn jetzt aber auf Bitcoin spekuliert wird, beispielsweise mit einer Aktie von Metaplanet. Es gibt jetzt Individuen, die spekulieren darauf, beispielsweise, dass die Aktie von Metaplanet Bitcoin ausperformt oder besser performt als ihr Erspartes. Damit treiben sie nicht die Häuserpreise nach oben.
Ja.
Das ist sogar ein positiver Netzwerkeffekt für Bitcoin. Und bei Shitcoins gab es keine positiven Netzwerkeffekte für Bitcoin. Es war sogar vielleicht fast ein Angriff auf Bitcoin, der aber, weil er fehlgeschlagen ist, gezeigt hat, was die positiven Eigenschaften von Bitcoin sind gegenüber Krypto, gegenüber Shitcoins. Damit hat es die Geschichte von Bitcoin eigentlich untermalt. Aber die Bitcoin Treasury Companies haben einen positiven Netzwerkeffekt für Bitcoin und sie treiben die Mieten nicht nach oben. Und das ist etwas Positives. Innerhalb aber dieser Spekulationsblase und auch, das muss man sich bewusst machen, wir sind gerade tendenziell am Ende des Bullenmarkts. Der Bullenmarkt, der nach dem Bitcoin-Halving passiert, hat 18 Monate. Wir haben jetzt noch 6 bis 9 Monate vor uns. Oder wir sind vielleicht auch in der Mitte. Aber was ich nur sagen möchte ist, jetzt fängt es an, dass Menschen, die Aspekte von Bitcoin nicht verstanden haben, weil sie sich mit den Grundprinzipien auseinandergesetzt haben, sondern weil sie sehen, wie es preislich performt, anfangen, auf den Zug aufzuspringen, um auch Geld zu verdienen. Und das sind dann die Individuen, von denen du sprichst, die sich jetzt auch im Bitcoin-Feld umtreiben, von denen einigen in der Vergangenheit Krypto gemacht haben oder Geschäftszwecke haben, die gar keinen Sinn gemacht haben. Und jetzt haben die verstanden, okay, hier gibt es eine Art und Weise, wie man mit Bitcoin Geld verdienen kann. Aber auch da gehe ich davon aus, Bitcoin aufgrund der Selbstregulierung wird die Marktakteure, die mit einem Bösartigen, das Wort böse klingt immer so extrem, aber diejenigen, die spekulieren, nicht weil sie dem Bitcoin-Netzwerk helfen wollen, sondern nur weil sie es weil es um das Ego geht, das persönliche Reichtum. Ich glaube, auch die werden eine Ohrfeige von Bitcoin bekommen. Und deswegen habe ich keine Angst davor, was gerade passiert. Und ich sehe die positiven Aspekte, natürlich auch die negativen.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedor ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedor.io. Okay, da war jetzt viel drin. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt alle Punkte sozusagen befriedigend abarbeite, aber ist auch egal. Machen wir mal die wichtigsten. Ich glaube, das, was du sagst über die Immobilienspekulation, ist mal ganz, ganz wichtig und hat jetzt mal mit Bitcoin per se gar nichts zu tun. Aufgrund des kaputten Geldsystems wurden wir dazu getrieben und teilweise sogar dazu erzogen, in anderen Assetklassen zu und quote-unquote spekulieren. Also quasi, du musst investieren, du gehst arbeiten, keine Ahnung, als Arzt, als Anwalt, als Bauarbeiter und wenn dir was übrig bleibt, dann kannst du nebenbei noch deinen privaten Hedgefonds machen. Ja? Klammer auf, die Deutschen und die Österreicher sind da noch am schlechtesten, weil die noch am besten in Geld sparen konnten aufgrund der harten D-Mark und des daran angebundenen Schillings. Und deswegen ist auch die Immobilie quasi die erste Spekulationsklasse tatsächlich in meinen Augen noch vor den Aktien, weil die Aktien kommen offenbar erst nachher, weil auch die Amerikaner spekulieren zuerst Immobilien, dann Aktien. Die Chinesen lieben ihre Immobilien und bei uns auch so. Jetzt sagst du, als bei Bitcoin, ja, das ist ja alles nur irgendwie ein Ponzi-Scheme, ein Scam, was auch immer, das ist synthetisch, das ist künstlich begrenzt und so weiter und so fort. Dieselben Leute, die das sagen, würden aber sofort in Wien hergehen und sagen, na klar, kaufe ich die Wohnung innerhalb vom Gürtel, also der Gürtel ist die zweite Ringstraße quasi, weil innerhalb vom Gürtel wird eh kaum noch gebaut, das ist ja begrenzt. Also die Logik ist dieselbe und es geht nie oder fast nie um die Frage, gibt es da die Nachfrage wirklich nach dem Wohnraum, weil da wird davon ausgegangen, dass es diese Nachfrage gibt, solange die Stadt wächst. Das ist wie bei Bitcoin, solange quasi, wenn du Bitcoin als eine Stadt betrachtest, macht ja, Seele hat das auch eine Zeit lang getan, nicht, dass er gesagt hat, da ist wie Manhattan. Wenn du Bitcoin als eine Stadt betrachtest, solange Leute in diese Stadt ziehen wollen, Wohnraum bleibt begrenzt, es gibt 21 Millionen Bitcoin, 100 Millionen Satoshis, das ist der begrenzte Wohnraum, dann ist da dieselbe Logik dahinter, mit sogar, und das ist, glaube ich, dein Argument, und das teile ich total, dem positiven Nebeneffekt, dass du eigentlich keinen Markt verzehrst, der auch eine reale Bedeutung hat. Also Correct. Das ist so, du nimmst niemanden den Wohnraum weg. Das heißt, du kannst diesen direkt, aber ich glaube, dass das die Menschen nur in der Praxis checken können. Also auf dieser theoretischen Ebene, wo wir jetzt darüber reden, wird das die Masse niemals verstehen. Und das ist auch okay so.
Ja, muss ich auch nicht. Also das ist ja auch, glaube ich, Sinn und Zweck. Also ich persönlich und du natürlich, wir wissen nicht, wieso Satoshi Bitcoin programmiert hat. Wir können natürlich lesen, was seine Bewegungsgründe waren. Wir können uns damit auseinandersetzen, was er gedacht hat oder was sie gedacht haben, wenn wir uns angucken, was für E-Mails ausgetauscht wurden. Aber ich weiß nicht, was Satoshis Beweggründe waren, um Bitcoin zu kreieren. Oder
und Satoshi konnte auch nicht wissen, was es Bitcoin wird 16 Jahre später. Das darf man auch nicht vergessen.
Das darf man auch nicht vergessen. Aber ich muss schon sagen, dass die Annahme, die ich noch vor 10 Jahren hatte, sich nicht bestätigt hat. Weil die Annahme vor 10 Jahren war, Bitcoin setzt sich sehr schnell als Zahlungsmittel durch. Und dann hat man relativ schnell verstanden, auch über meinen Beruf in der Projektentwicklung, das Geld, was wir zum Zahlen benutzen, repräsentiert ja gar nicht mehr den Hauptteil des Geldes, der in der Welt existiert. Weil, wie du gesagt hast, gewisse Güter, die Nutzwert haben, wie beispielsweise Immobilien, aber selbst Autos, Wein, Whisky haben ein monetäres Premium aufgesaugt.
Ah, du meinst, dass quasi die Menge, die an Geld, die quasi im Wertspeichern steckt, die Menge an Zahlungsmitteln so dermaßen überragt, dass die Wertspeicherfunktion auch einfach von Haus aus die größere und wichtigere ist, die es zu übernehmen gilt.
Genau. Und natürlich auch aus der österreichischen Perspektive ist Geld Zahlungsmittel, weil es ein guter Wertspeicher
ist. Genau, es muss zuerst Wertspeicher sein.
Genau. Ja. Und diese Geldigkeit, diese Wertspeicherkeit, die ist heute in Immobilien, in Autos, teilweise in Wein, in Whisky, in Gold, in Schmuck. Und da muss Bitcoin erstmal ran, bevor es überhaupt ein monetärer Standard werden kann. Und diese Entwicklung, glaube ich, die sehen wir gerade und die habe ich persönlich nicht vorhergesehen und auch unterschätzt, weil das Phänomen, dass Unternehmen sich verschulden, um zu wachsen, das ist der Standardprozess im Fiat-System.
Ja.
Also, und sich jetzt zu verschulden, um Bitcoin zu kaufen, ist ökonomisch rational. Jede Unternehmung, die eine gewisse Größe erreicht hat, wächst über Verschuldung. Die meisten Gründungen entstehen über Verschuldung. Wenn ich ein Unternehmer bin oder eine Unternehmerin, ich habe eine gute Idee, was mache ich? Ich gehe zu einer Person meines Vertrauens oder ich gehe zu einer Institution oder zu einem Netzwerk von Investoren und sage, ich habe eine Idee, wollt ihr mir Geld geben? Dafür gebe ich euch Anteile an meiner Firma. Das heißt, vor der Unternehmung kommt die Verschuldung. Das ist quasi der Standardweg, um zu gründen und wirtschaftlich aktiv zu sein.
Ist das in einer reinen Bitcoin-Welt, bleibt das der Standardweg? Wenn es die mal gibt?
Ich würde behaupten, jein. Und jein bedeutet, ja, die Verschuldung und dass die Aufnahme von Krediten, die wird ja weiterhin Bestand haben, aber, und das ist wichtig, Schulden auf einem Bitcoin-Standard steigen im Wert. Wenn du mir jetzt 10 Bitcoin gibst und sagst, Leon, ich möchte diese 10 Bitcoin in 10 Jahren zurückhaben, werden die ja wahrscheinlich, wenn wir nicht 10 Jahre durch eine Dürre gehen, durch eine Naturkatastrophe, die 10 Jahre dauert, oder einen Krieg, in der Kaufkraft gestiegen sein, weil die Produktivität der Menschheit angestiegen ist, die in Bitcoin gespeichert wird. Das heißt, wenn man sich in Bitcoin verschuldet, muss man sich bewusst darüber sein, dass die Schulden im Wert steigen. Und deswegen werden wahrscheinlich Beteiligungen an Unternehmungen interessanter sein, als Zinsen zu bekommen, weil die Zinsen auch extrem hoch sein werden. Mhm. Wenn wir davon ausgehen, dass Bitcoin im Jahr, ich glaube, die letzten 4 Jahre waren es 70%, die letzten 10 Jahre waren es im Durchschnitt 50%, lass es 15-20% sein, die Bitcoin wächst über die nächsten 10 Jahre.
21, sagt Zähler jetzt.
Oder 21%. Das wäre ja der Zinssatz, der gezahlt werden muss, wenn ich mir von jemandem Bitcoin leihe. Plus, ich muss ein Risikopremium zahlen, falls ich die Bitcoin verliere. Weil wenn ich diese Bitcoin verliere, dann verlierst du als derjenige, der mir die Bitcoin gegeben hat, auch den zukünftigen Kaufkraftzugewinn an.
Okay, das bedeutet quasi, dass in dieser Phase des Übergangs in Richtung Bitcoin macht es am allerwenigsten Sinn. Solange Bitcoin wirklich so stark erst in seiner Wertfindungsphase ist, quasi nur einen Teil des Weltgeldes abbildet oder des Weltvermögens abbildet, ist es zu riskant, überhaupt sich in Bitcoin zu verschulden. Das macht Sinn. Mhm. Und da gibt es ja auch noch die andere Variante, die du gerade beschrieben hast, nämlich das Fiat-System erstmal auszunutzen und da quasi reinzuhebeln. Und das fängt ja jetzt gerade erst an.
Genau.
Aber das würde ja... Also, das ist ja dann eigentlich eine Art, da ist ein Brand gelegt jetzt im Fiat-System. Und jede Firma, jede Bitcoin-Treasury Company, die dazukommt, die sagt, wir nehmen Schulden auf und kaufen damit, also wir nehmen unendliches Geld auf und kaufen damit endliches Geld, nämlich Bitcoin, schüttet eigentlich noch Öl in dieses Feuer.
Ja, es ist die spekulative Attacke, die Piero Schaar 2014 beschrieben hat, die jetzt stattfindet. Und man hat sich ja immer gefragt, wieso macht das keiner? Die letzten 5 Jahre habe ich mich eigentlich immer gefragt, wieso macht keiner, was Saylor gemacht hat? Mit all den Risiken, die damit verbunden sind und dergleichen, habe ich mich immer gefragt, wieso macht es keiner? Und ich glaube, der Grund ist, Saylor stand ja wirklich mit dem Rücken zur Wand und musste einen Weg finden, mit den großen Unternehmen wie Microsoft und Apple zu konkurrieren. Und das konnte er nicht über Wachstum und Cashflow, sondern das konnte er dann eben über das Balance Sheet. Und es gibt als Unternehmen immer die Möglichkeit, mehr Geld einzunehmen. Es gibt immer Möglichkeit, weniger Geld auszugeben. Aber wenn die Inflation sehr hoch ist, ist es schwierig, über das Sparen von Kapital oder durch zusätzliche Einnahmen diese Inflation auszugleichen. Weißt du? Und deswegen muss man dann über den Balance Sheet wachsen.
Das ist etwas, das mir auch im privaten Leben schon aufgefallen ist, leider Gottes. Das hat was mit Alter zu tun, das hat was mit Familie zu tun, aber auch mit Inflation. Das ist einfach, wir leben nicht in einer Phase, in der du durch Sparsamkeit Bäume ausreißen kannst. Es ist, du sparst Geld, aber dann wird es immer weniger wert und die Preise steigen ohnehin. Das heißt, du musst eigentlich Wege finden, selbst mehr Geld zu machen oder eben so wie Saylor da einen Mechanismus zu finden. Er nennt es eine Maschine. Mhm. Also er hat ja jetzt auch seinen Vortrag wieder in Prag vor kurzem gehalten, da redet er davon, eine Maschine zu machen. Ich muss sagen, er redet ja jetzt von 21% pro Jahr in den nächsten 21 Jahren, dann landen wir nachher auf 21 Millionen. Mhm. Das ist halt dann schon irgendwo... Also, das ist halt willkürlich. Also er nimmt das selbst offenbar nicht mehr ganz ernst.
Das ist dann eine Storyline, glaube ich. Auch wenn man so viele Vorträge hält, dann muss man auch versuchen, wahrscheinlich neue Ideen mit einzubringen. Und dann wird man vielleicht auch manchmal so eine Storyline spinnen, die vielleicht auch nicht 100% an die Realität geknüpft ist. Und vielleicht, was auch wichtig ist zu sagen, die Empirik, also die Idee, die Zukunft vorauszusagen, die ja auch mit dem Keynesianismus sehr stark Zuspruch gefunden hat in der industrialisierten Welt an sich, ist schon problematisch. Und wenn wir immer darüber sprechen, was in Zukunft mit Bitcoin passiert, können wir das eigentlich nur machen, wenn wir durch gewisse Gedankenmodelle irgendwie die Zukunft verstehen wollen. Aber wirklich jetzt zu sagen, Bitcoin wird so und so viel, das ist eigentlich fast sinnlos, weil die Zukunft nicht existiert, sie ist ungewiss. Aber diese Ungewissheit, und das finde ich an Bitcoin so interessant, und deswegen ist es auch sinnvoll für ein Unternehmen, Bitcoin zu nutzen, um das, was man einnimmt, zu sparen oder vielleicht auch über die Verschuldung mehr Bitcoin zu kaufen, weil man damit sich auf diese Ungewissheit vorbereiten kann. Und du hast ja eben auch gefragt, auf einem Bitcoin-Standard werden sich Leute noch Geld leihen. Meine Antwort ist ganz klar ja, weil einmal kann man zurückgucken, was ist auf dem Goldstandard passiert. Und das Ersparte ist ja auch immer eine Absicherung gegen die Ungewissheit in der Zukunft. Wenn ich zum Beispiel Familienvater bin und ich habe 3 Kinder und ich habe Geld gespart, dann möchte ich mit diesem Geld dafür sorgen, dass meine Kinder zur Schule gehen, zur Universität oder dergleichen. Und dann habe ich vielleicht noch eine Idee. Und dafür leihe ich mir dann Geld und beteilige eine Person oder ein Unternehmen an dieser Idee.
Aber ich tue mir schwer, aber ich möchte es, beantworte bitte kurz. Redest du in einer einem Bitcoin-Standard, da ist immer noch eine Welt, in der es auch Fiat und andere Währungen gibt. Da gibt es nicht nur Bitcoin.
Ich fühle mich mittlerweile auch sehr schwer. Vielleicht habe ich zu viel Zeit damit verbracht, Rahims Bücher zu lesen.
Kann man das überhaupt?
Wahrscheinlich nicht. Ich tue mich sehr schwer damit zu definieren, was ein Bitcoin-Standard ist, weil es gibt in dem Sinne keine Standards und es gibt auch heute Menschen, die keine Handys benutzen. Das heißt, es kann auch in 50 Jahren Menschen geben, die kein Bitcoin benutzen.
Yeah.
Es wird immer vielleicht gewisse Jurisdiktionen geben, Menschen, Gruppen, die Bitcoin ablehnen, aus religiösen Gründen, weil es Diktaturen gibt. In Nordkorea glaube ich nicht, dass Bitcoin adaptiert wird. Die Möglichkeit ist zwar immer da, aber
Entschuldigung, aber ist nicht die Hackergruppe, die irgendwie diese eine Kryptobörse da gehackt hat und an einem Arbeitstag 1,6 Milliarden oder so abgezogen hat? Und was haben sie gemacht? Sie haben sofort den Bitcoin getauscht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in Nordkorea Bitcoin adoptiert ist.
Das stimmt. Auf der Regierungsebene natürlich. Ja. Ich spreche jetzt von den Menschen, die es benutzen dürfen. Ich rede jetzt nur von den Gesetzen, weil eine Fiat, das ist ja die Frage, was ist Fiat? Gott sprach, Fiat est Lux, es werde Licht.
Yeah.
Das heißt, es ist etwas, das entschieden wird. Und wenn man sagt zum Beispiel, etwas wurde entschieden per Fiat, sind das oft Militärdiktaturen, die Dinge einfach entscheiden. Das heißt, Fiat sind Entscheidungen, die von zentralen Instanzen getroffen werden, über den Kopf der Masse hinaus.
Yeah.
Und das wird es immer geben. Und der Bitcoin als Standard ist eigentlich das, was wir gerade sehen. Bitcoin wird gerade zum Geldstandard, weil alle Finanzprodukte, die existieren, egal ob es Aktien sind, deswegen Bitcoin-Treasury-Aktien.
Genau.
Egal, ob es Staatsanleihen sind, da macht jetzt Sailor ja mit seinen Produkten Konkurrenz. Und Gold, Metalle, Immobilien, all diese verschiedenen Assetklassen werden jetzt sich mit Bitcoin messen müssen in ihrer Performance.
Yeah.
Und so wird Bitcoin zu einem monetären Standard, der hoffentlich von allen freilebenden Menschen benutzt werden kann.
Ab einer gewissen Phase fast schon benutzt werden muss. Also zumindest, wenn du mitspielen willst. Ich muss übrigens kurz klugscheißen. Ich glaube, es reicht. Das heißt, es ist nur Fiat Lux. Weil Fiat ist ja schon S Verde und Lux ist das Licht. Du brauchst kein S mehr dazu.
Okay, kann sein.
Ja, weil ich hatte so viel Latein, das muss ich damit mal angeben. Ja. Okay. Nochmal zurückspulen. Spekulative Attacke heißt, du nimmst das entwertete Geld auf und kaufst das wertende Geld. Standard heißt, dass sich quasi das Bitcoin sich immer weiter reinfrisst in unseren Alltag, aber auf der Kapitalmarktebene zuerst. Das heißt eigentlich, dass diese Story, die du mal geglaubt hast, die ich auch natürlich mitbekommen habe und selber auch mal vielleicht geglaubt habe, dass wir zuerst mal mit dem Handy ins Supermarkt laufen und dann dort mit Bitcoin unsere Spaghetti kaufen, die werden wir noch lange nicht in diesem großen Ausmaß sehen.
Nein, ich glaube nicht, weil der monetäre Standard heute ist die 10-Jahres-US-Staatsanleihe und Immobilien. So würde ich das beschreiben, dass sozusagen das Fundament des globalen Finanzsystems, das ist natürlich auch vielschichtig, aber ich würde behaupten, die Aussage zu treffen, dass US-Staatsanleihen insbesondere und die 10-Jahres-Staatsanleihe und Immobilien geben heute so etwas wie den monetären Standard vor. Wenn man sich das Durchschnittsaktienportfolio oder den Vermögensaufbau im Dachraum anguckt, glaube ich, dass Immobilien und Staatsanleihen, vielleicht auch Aktien, so im Großteil den Grundbaustein eines jeden Portfolios.
Bisschen Gold vielleicht noch,
genau. Und all das, nur besser ist Bitcoin. Weil keiner läuft rum und bezahlt mit Gold, keiner läuft rum und bezahlt mit seiner Immobilie und keiner läuft rum und bezahlt mit seiner Staatsanleihe.
Aber mit Bitcoin kann ich zumindest.
Mit Bitcoin kann ich. Und das heißt aber, das kann erst in 50 bis 100 Jahren, passieren. Und manchmal, wir Bitcoiner, glaube ich, manchmal denken wir, die Dinge, die in 50 bis 100 Jahren wahrscheinlich passieren werden, müssten eigentlich jetzt schon passieren. Und man fühlt auch so ein so ein Maß der Dringlichkeit, diese Dinge umzusetzen. Und es stört einen auch manchmal, dass andere Menschen es nicht verstehen. Aber es gibt eine Informationsasymmetrie. Mhm. Und diese Informationsasymmetrie führt dazu, dass vielen Menschen aufgrund von fehlender Regulatorik, die zu einem Vertrauensverlust auch führt, die Möglichkeit von Bitcoin gar nicht bewusst ist. Und ich habe vor kurzem mit einem Gespräch von einem Freund von mir, den ich sehr schätze, der ist auch Projektentwickler, auch in einem gewissen, in einer gewissen Größe. Mit denen unterhalte ich mich viel über Bitcoin. Und der sagt immer, total interessant. Aber für mich im Endeffekt nicht interessant, weil ich genug Geld verdiene mit dem, was ich mache. Und auch nicht so viel Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. Aber interessanterweise, Bitcoin Treasury Companies oder die Anleiheprodukte von Strategy, die ich persönlich nicht kaufen würde, weil ich würde immer Bitcoin kaufen, die interessieren ihn jetzt aber. Weil das ist die Art und Weise, wie er denkt. Mhm. Er denkt ja, ich möchte A, Einkommen generieren und mich gegen die Inflation absichern. Mhm. Ich und du, wir beide wissen, die Idee, Einkommen zu generieren, ist an sich eine sinnvolle Sache, aber nicht in einem inflationären Umfeld, weil es sehr, sehr, sehr schwierig ist, Einkommen zu generieren, das die Inflation sozusagen abdeckt. Und deswegen wissen wir, dass der Zukaufgewinn von Bitcoin im Jahr höher ist als jeden Cashflow, den wir beispielsweise über Immobilien generieren können. Aber Bitcoin trifft die Menschen dort, wo sie es brauchen und in der Art und Weise, wie sie es verstehen.
Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Bitcoin ist großartig, aber wer behält noch den Überblick über alle Trades, Wallets und die Steuern? Genau hier kommt Cointracking ins Spiel. Egal, ob du ein paar Transaktionen pro Jahr machst oder als Profi aktiv bist, Cointracking analysiert dein gesamtes Portfolio, berechnet Gewinne und Verluste und erstellt automatisch den Steuerbericht für dein Land. Cointracking unterstützt über 13.000 Kryptowährungen, direkte API-Anbindungen an alle große Börsen und Datenimport aus Wallets. Kein Chaos mehr, du hast alles im Griff. Der Einstieg bis 200 Trades ist noch dazu kostenlos. Und das Beste, mit meinem Link bekommst du 10% Rabatt auf die Gebühren und wenn du mit Bitcoin bezahlst, gibt's nochmal 5% extra obendrauf. Also worauf wartest du? Der Link ist in der Description. Und das ist ja auch im Grunde das, was Saylor dann auch entdeckt hat eigentlich mit der Zeit. Zuerst hat er sein eigenes Problem unter Anführungszeichen gelöst und dann hat er festgestellt, aha, ich kann MicroStrategy zu einer Art Proxy für Bitcoin machen und kann dann auch neue Produkte anbieten, so wie diese Anleihen. Und so. Ich kann in jedem Pool von Kapital kann ich eine spezielle Bitcoin-Exposure geben. Und das macht er jetzt in Amerika. Und du hast sehr schön erklärt, dass MetaPlanet das in Japan macht, worüber der Kapitalmarkt anders ist. Und das ist eine Sache, die ich gerne mitgeben möchte, weil sie schon, ja, ich sehe es ein bisschen kritisch, es ist halt einfach so, ein CEO von einer Firma Strategy darf sich nicht ins Fernsehen setzen und sagen, meine Aktie geht auf 3000, kauf meine Aktie. Mhm. Das darf er nicht. Mhm. Ja? Da kommt die SEC und FBI und verknacken ihn. Er darf aber schon seine Firma zu einem Proxy machen für ein neues digitales Asset und dann permanent über das neue digitale Asset reden.
Ja.
Und das ist halt schon, das ist der Grund, warum er immer auftritt. Mhm. Das ist der Grund, warum Jack Mallers jetzt mit 21 Capital, also I'm calling it, ja. Ich bin ein großer Fan von Jack, verstehe mich nicht falsch, aber der wird die nächsten 2 Jahre wird der auf jeder einzelnen Bitcoin-Konferenz sein.
Ja.
Ja, also da traue ich mich jetzt schon zu wetten, weil das ist jetzt sein Job, er muss jetzt quasi da für Öffentlichkeit sorgen.
Ja, diese Unternehmer, von denen du gerade sprichst, die nutzen eben diesen Arbitrage zwischen der Informationsasymmetrie. Die wissen, da gibt es Menschen mit viel Geld, die noch nicht verstanden haben, was ich verstanden habe, aber ich kann denen mehr Geld zahlen, als eine Fiat-Institution oder ein Staat das machen würde und kann deren Geld, das heißt, die haben eine höhere Rendite, als sie sonst haben würden. Die verstehen nicht, dass Bitcoin denen noch eine höhere Rendite geben würde. Und dieses Geld nehme ich jetzt und damit kaufe ich Bitcoin. Also die hebeln diesen Arbitrage-Effekt aufgrund der Informationsasymmetrie, um die spekulative Attacke auszuführen. Aber ein Aspekt, der, finde ich, interessant ist bei Strategy, ist, Strategy ist eine Business Intelligence Firma, korrekt?
Ja, was auch immer das heißt.
Was auch immer das heißt. Und eigentlich in einem Fiat-System geht das gar nicht, aufgrund des Kalkulationsproblems. Also Ludwig von Mises hat das Kalkulationsproblem beschrieben und das in seiner Komplexität ist es natürlich viel weitläufiger, aber um das einmal runterzubrechen ist, A, die zentrale Planung funktioniert sowieso nicht, aber wenn es jetzt ein Geld gibt, weil was ist Geld? Geld sind Marktsignale. Wem gehört was? Was kostet was? Mhm. Geld sind Informationen. Wenn jetzt Geld keinen Wert mehr hat, haben die Informationen, die dieses Geld trägt, auch keinen Wert mehr und wir können ökonomisch nicht mehr planen. Und Preissignale breiten sich global und national, international über den Markt aus und senden breitestgehend Preissignale aus. Wenn jetzt ein Geld keinen Wert mehr hat, sind die Informationen, die wir bekommen, wertlos.
Yeah.
Das heißt, eine Business Intelligence Firma auf einem Fiat-Standard macht eigentlich gar keinen Sinn, weil die Informationen, die man aufnimmt, verarbeitet und dann ausgibt, alle gestört sind. Wenn man jetzt aber einen Bitcoin-Standard adaptiert, löst man irgendwo das Kalkulationsproblem, weil Bitcoin das Kalkulationsproblem löst. Weil Bitcoin als gutes und knappes Geld Marktsignale in Informationen wirklich ans Gegenüber tragen kann. Und wenn ich jetzt also eine Firma betreibe, die Menschen berät, muss ich, das ist jetzt meine Meinung, eigentlich einen Bitcoin-Standard adaptieren, weil erst dann kann ich Marktinformationen richtig aufnehmen, verarbeiten und auch an meine Kunden weitergeben. Und das Kerngeschäft von Strategy profitiert dadurch auch von der Bitcoin-Treasury-Strategie. Metaplanet hat diesen Arbitrage aufgrund der Informationsasymmetrie, was Bitcoin ist, perfektioniert. Andere Unternehmen, die jetzt gerade auch so auftreten, haben eigentlich keinen besonderen Use Case. Die springen auf den Zug auf. Aber nichtsdestotrotz finde ich schon interessant zu betrachten, wieso gibt es diesen Trend überhaupt?
Kannst du uns das nochmal in ganz einfachen Worten zusammenfassen, weil es einfach wahnsinnig wichtig ist. Wieso gibt es diesen Trend? Was ist es genau? Du hast gesagt, spekulative Attacke.
Mhm.
In Wahrheit haben jetzt wirklich die immer mehr gehen in die Rettungsboote, fast schon. Also wir haben das schon vorher gemacht und Bitcoin hat uns immer wieder damit überrascht, dass wir dachten, wir wissen, was passiert als nächstes und dann was ganz anderes passiert.
Ja, das stimmt. Ich glaube, und ich kann jedem ans Herz legen, wie gesagt, spekulative Attacke, gibt es einen sehr, sehr guten Artikel von Piero Schad.
Der ist aus 2014.
2014, ja.
Der ist über 10 Jahre alt.
Ja. Hat lange gebraucht.
Crazy.
Bis auch die Information angekommen ist, hat es sehr lange gebraucht. Und was er im Grunde genommen sagt, ist, jeder Euro, jeder Dollar, jeder Pfund, jeder Yen, der existiert, ist schuldenbasiert. Das heißt, wenn ich arbeiten gehe und ich bekomme 10 Euro und ich gebe diese 10 Euro aus, habe ich Schulden ausgegeben. Das heißt, wir leben in einem schuldenbasierten System. Das Geld, was ich verdiene, sind Schulden. Das Geld, was ich mir leihe, sind Schulden. Also alles sind Schulden. Weil das Fiat-System ein schuldbasiertes Geldsystem ist. Jetzt muss ich mir die Frage stellen, wie viel Schulden möchte ich aufnehmen? Wie viel Geld möchte ich verdienen? Wenn ich sowieso mit Schulden alles bezahle, wieso möchte ich dich dann noch etwas mehr Schulden aufnehmen, um Bitcoin kaufen? Das ist also mal die Grundfrage, die er in diesem Artikel stellt. Er sagt, es ist ja eigentlich ökonomisch rational zu sagen, wenn wir in einem schuldenbasierten Geldsystem leben und wir sowieso Schulden benutzen, wieso benutze ich dann nicht diese Schulden, um mir mehr Zeit zu kaufen, weil Bitcoin Zeit ist, weil Bitcoin begrenzt ist und Bitcoin mir mehr Zeit gibt. Und dann wird eben dargelegt, selbst Zentralbanken sind short Fiat und halten Gold. Das heißt, alle Institutionen von der Firma zur Pensionskasse bis hin zur Zentralbank sind eigentlich incentiviert, eine spekulative Attacke auszuführen auf die Währung, die sie selber herausgeben.
Mhm.
Beispielsweise das Halten von Gold an sich ist schon eine spekulative Attacke. Und das wird dazu führen, dass langfristig Zentralbanken auch Bitcoin halten werden. Das ist also erstmal so der Gedankengang dahinter. Und jetzt kommt man also als Individuum und liest sich das durch und sagt sich, eigentlich hat er ja recht. Wenn ich arbeiten gehe den ganzen Tag für Schulden, das heißt, wenn ich arbeite, verschulde ich mich. Der Arbeitsprozess im Fiat-System ist ein Verschuldungsprozess. Um da rauszukommen, kann ich ja etwas mehr Schulden aufnehmen und mir Bitcoin kaufen. Und dann ist die Frage, wie weit möchte ich das treiben? Und dann gibt es eben Individuen, wie beispielsweise Michael Saylor, die haben daraus einen Geschäftsprozess gemacht. Ja.
Geschäftsmodell daraus gemacht.
Geschäftsmodell daraus gemacht.
Glaubst du, also du hast ja vorher beschrieben, auch Krypto, Shitcoins, andere Narrative, die immer wieder rund um Bitcoin aufgekommen sind. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Bitcoin sich hinter dieser Missinformation auch gut tarnt und gut versteckt. Also quasi, wir reden hier jetzt von Michael Saylor und so weiter und dann redest du irgendwie mit jemandem, der sich damit nicht auskennt und der sagt, ja, aber was kann ich mir mit Bitcoin schon kaufen? Also dieses Zahlungsmittelargument. Und als nächstes eben diese Treasury Companies, ja, und dass das, also was ich damit sagen möchte ist, glaubst du, dass wenn wir jetzt noch gegen Mitte, Ende des Bullmarkts sind und dass wenn dann wieder der Bärenmarkt kommt, wovon wir alle ausgehen, dass wir dann auch eine Phase haben werden, wo die schlecht geführten Companies dann auch wirklich crashen und dann quasi die Volatilität von Bitcoin sich da auch auslagert, aber gleichzeitig auch die Narrative sind, ja, hast du nicht gesehen, die Bitcoin hat diese Firma in den Pleite getrieben und Bitcoin hat das, weißt du was ich, also das quasi, das auch sich wieder umdreht und wir dann erst im nächsten Zyklus feststellen können, ja, aber der hat es schon, weil Michael Saylor hat ja schon einen Bärenmarkt überlebt, das muss man ihm lassen.
Ja, definitiv. Das würde ich so sehen. Interessanterweise, Metaplanet kauft Bitcoin nicht über die Verschuldung, das hätte ich sagen sollen, sondern die machen das über die Verwässerung. Die geben Aktien heraus und mit diesem Geld kaufen die dann Bitcoin. Das heißt, deren Verschuldungsquote ist so bei 1%. Und die Verwässerung von Aktien ist traditionell gesehen negativ. Wenn ich aber Bitcoin damit kaufe, ist sie positiv, weil dann diejenigen, die die Aktien halten, mehr Bitcoin pro Aktie haben. Und wenn ich verstehe, dass Bitcoin das bessere Geld ist, dann ist ja eigentlich die Frage, wie viel Bitcoin hält eine Firma pro Aktie und nicht, was sind ihre Einnahmen?
Das ist jetzt diese neue Metrik, die da jetzt... Und dann kommen wir ja wirklich auch in eine Welt, in der quasi, weil du hast auch gesagt, also MicroStrategy kann dann auch dieses Wissen über Bitcoin nehmen und auch die Business Intelligence
wächst auch sehr stark, ja.
Und das Ding ist ja so groß, die Story ist so groß, dass jede dieser Bitcoin-Firmen auch quasi das dann nutzen wird, um zusätzliche Produkte, Informationen und so weiter anzubieten.
Das ist nämlich die Frage. Also das ist die Frage. Ich sehe jetzt einige Firmen, die überhaupt kein Geschäftsmodell haben und das Einzige, was die sehen, ist, ich kann Geld verdienen. Ich kann mir Geld leihen, um Bitcoin zu kaufen. Das befeuert die spekulative Attacke, ist an sich eine gute Sache. Aber wenn man kein Geschäftsmodell hat, was ohne Bitcoin existieren kann oder mit Bitcoin wachsen kann, weil Metaplanet zum Beispiel, es kann ja auch sein, dass der Regulator in Japan sagt, Bitcoin ist jetzt steuerfrei. Das heißt, dann ist Metaplanet nicht mehr so interessant, vielleicht
als Proxy.
Aber das beste Jahr, das Strategy hatte, war während der Bitcoin-ETF in den USA an den Start gegangen ist, weil dadurch das Bewusstsein dafür, was Bitcoin ist, steigt. Deswegen glaube ich, das sind auch positive Effekte. Und ich spreche über diese beiden Firmen, weil ich habe mich intensiv mit diesen beiden Firmen beschäftigt. Ist überhaupt gar keine Kaufempfehlung. Verliert nicht aus den Augen, Bitcoin zu stacken. Wir sind hier, weil wir Bitcoin stacken und nicht, weil wir in Aktien investieren. Aber zu verstehen, was da passiert, wieso das passiert und wie Bitcoin zu Geld wird, weil das passiert ja gerade. Was wir eigentlich gerade beobachten ist, wie wird Bitcoin zu Geld und wie saugt Bitcoin die Geldigkeit aus Geldalternativen, die entstanden sind im Fiat-System? Das war ja vorher nicht so. Also während, sagen wir, 1797, als Napoleon in Venedig einmarschiert ist und Venedig übernommen hat, da wurden ja nicht Immobilien als Geld genutzt.
Yeah.
Da wurde Gold als Geld genutzt. Das heißt, das, was wir eigentlich gerade sehen, ist eine historische Abnormalität. Aber sie ist für uns normal, weil ich persönlich zum Beispiel, natürlich jeder, der vor 1913 geboren ist oder vor 1971, der kennt es vielleicht auch noch anders. Also vor der Gründung der FED 1913 oder vor der Entstehung des Fiat-Systems, wie wir es heute kennen. Aber das, was wir als normal sehen, die Preise von Immobilien und auch diese Bewertung von Aktien, die ja enorm hoch ist, die hat ja auch damit zu tun, dass Menschen in ETFs sparen.
Ja, genau.
Und diese Geldigkeit aus den ETFs, aus den Immobilien, die saugt Bitcoin jetzt quasi heraus. Und zwangsläufig geht das auch über die Balance Sheets der Unternehmen, weil was hält ein Unternehmen heute? Ein Unternehmen hält Staatsanleihen oder Immobilien. Also Lidl beispielsweise ist ja ein so großes Unternehmen, nicht nur wegen den Supermärkten, sondern weil die Immobilien, wo die Supermärkte drin stehen und die Parkplätze Lidl gehören. Und bei McDonald's ist das genau das Gleiche. Also
man The Founder, kann, hast du gesehen, den Film?
Den habe ich nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen?
Nein.
The Founder mit, also vergessen, wie er heißt. Ist über den Typen, der McDonald's erfunden hat, mhm, in seiner heutigen Form, aber nicht, also McDonald's wurde gegründet von den Brüdern McDonald, mhm, und der, ich habe vergessen, wie er heißt, Roy something, und der hat dann quasi, und der war schon über 50, mhm, und hat dann quasi aus McDonald's eigentlich eine Immobilienfirma gemacht. Ah, musst du mal den anschauen. Nächsten Flug gibt es in jedem Flugzeug.
Okay, ja, sehr gerne sogar, weil ich hätte jetzt gesagt, eigentlich ist McDonald's eine Immobilienfirma.
Ja, also das ist, er hat dann irgendwann festgestellt, hier, du machst Franchise, aber du verkaufst quasi den Franchise-Nehmern auch gleich, vermietest dir dann auch gleich das Land.
Ja.
Ja.
Nein, definitiv. Richtig gesagt. Und ich kann jetzt schlecht finden, was da passiert, aber ich möchte noch mal vorheben, die Mieten werden dadurch nicht nach oben getrieben, sondern es gibt einen positiven Netzwerkeffekt für Bitcoin. Und ich persönlich habe genug Vertrauen in Bitcoin, dass ich glaube, dass die Spekulationsblase, die sich da gerade, aufbläht, auch wieder platzt.
Ja gut, also dass sie platzt und dass Bitcoin das aber auch wieder übersteht. Mhm. Das ist, was du mir damit sagen, oder? Weil Bitcoin hatte immer wieder Blasen, und auch wie gesagt, diese Volatilität, die ja als eigentlich das Kern, also der habe ich den Eindruck so, das ist mir zu stressig so. Mhm. Das ist so das Hauptargument, mhm, das jetzt noch gebracht wird. So Volatilität, ist mir zu stressig, ja, in Wahrheit. Ich habe Angst davor, das geht, mhm, rauf, runter. Und das ist aber, wir wissen alle, nach einer gewissen Zeit ist das alles nicht mehr so tragisch, und man wird abgehärtet und hat halt eine gewisse, du lebst ja quasi wirklich dann in einer neuen Welt. Das ist das, was du auch vorher mit den Treasury Companies gesagt hast, dass du quasi, je stärker und je größer der Sektor wird, desto mehr hast du quasi die Leute, die sagen, okay, Bitcoin ist das bessere Geld, Bitcoin wird ja in the know, wir rechnen Bitcoin ist der neue Standard. Mhm. Und dann hast du die andere Seite, die immer noch da ist, die das überhaupt nicht einsehen möchte, aber Stück für Stück draufkommt, dass sie eigentlich im Nachteil ist. Weil, mhm, ich sage das immer so, wir checken es ja. Mhm. Also ich weiß ja, was die Fiat-Welt, ich bin ja auch noch in der Fiat-Welt, ich habe keine Angst vor der Fiat-Welt, alles gut, ja, mhm, aber ich kenne die neue Welt auch schon, aber die an der alten Welt festhalten, wollen die neue Welt, sie wünschen sie immer noch weg so. Es, mhm, ist ein bisschen wie mit dem Internet, nur dass Bitcoin halt offenbar noch stärker und noch potenter ist als das Internet.
Ja. Ja, es wächst schneller als das Internet.
Tatsächlich, ja, weil wir sollten das, weil wir haben es bis jetzt immer nur an den Usern gemessen, aber wir sollten es jetzt mal am Kapital messen, dass das reinfließt. Ja.
User, Kapital, Wallets, und das Internet ist ja eigentlich, wenn man so möchte, das Protokoll, das das Fundament für Bitcoin gegeben,
genau,
hat. Und Bitcoin ist eigentlich das Geld fürs Internet,
ja,
für das Internetzeitalter.
Wow, Leon, es ist immer wieder ein Festival mit dir. Es ist großartig, es ist großartig. Ich würde sagen, wir machen hier mal für diese Folge einen Strich. Sonst kommen wir wieder vom Hundertsten ins Tausendste. Aber ich glaube, wir haben da eine gute Basis gelegt, auch für die Frage eben dieser Bitcoin als Standard, und dass da eben noch viel mehr zu tun ist in dieser Welt, als nur zu staken und zu warten, dass der Preis raufgeht. Das ist quasi nur die Basis. Mhm. Wo finden wir dich? Wo kann man dir folgen? Wo kann man von dir lesen?
Ja, also ihr findet mich auf Nostra und Twitter unter Leon Vancum, den euch bekannten Plattformen. Ich habe ein Newsletter, leonvancum.substack.com. Dort teile ich einmal im Monat ein. Ja, es ist mittlerweile, geht es stark in die Tiefe. Also ich beschäftige mich mit gewissen Themenfeldern, insbesondere natürlich der Immobilie, aber auch Philosophie, Ethik, Technologie. Und das sind so 5 bis teilweise 30 Seiten. Es ist kein normaler, mhm, Newsletter, so wie man das kennt, sondern ich gehe wirklich tief in Themen. Das ist so meine Persönlichkeit. Ich mag einfach Dinge in der Tiefe verstehen. Und wer sich's durchlesen möchte, ich freue mich. Und Ende des Jahres endlich wird mein Buch dann auch erhältlich sein, Digital Real Estate, wo es um Bitcoin und Immobilien geht.
Wunderbar. Ich danke dir vielmals. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen, und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Fountain.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.